Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ich bin Gott dankbar für heute Abend oder Nachmittag. Wir wollen aus dem Wort Gottes hören, einer Frage nachgehen: Wo sind die Propheten heute? Wo sind die ganzen Schlauen, Klugen, Weisen? Bevor ich das bringe, möchte ich euch einladen für die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Und zwar am Freitag wird das Thema sein: Gott hat dich nicht vergessen. Wir leben in turbulente Zeiten, es geht auf und ab. Und das, was Gott mir gezeigt hat, das trifft jetzt auch ein. Ich denke jetzt, die Not wird anheben, wir gehen teuren Zeiten entgegen und es wird heiß. Und wenn du nicht in dem Herrn Jesus Christus bist, wirst du verhungern. Wenn du nicht weißt um die Führung Gottes, was es bedeutet, vom Herrn, vom Heiligen Geist geleitet zu sein, du wirst nichts zu essen finden. Die Bibel sagt, es wird eine Zeit kommen, wo man weder kaufen noch verkaufen hat, es sei denn, was da alles damit zusammenhängt. Dann am Samstag wird das Thema sein: Gott wendet dein Schicksal. Am Sonntag früh um 10 Uhr dann: Gott ist eine starke Festung, eine feste Burg ist unser Gott. Und darüber werde ich sprechen in den nächsten Tagen, also das große Thema. Heute, wo sind die Propheten? Wo sind die ganzen Botschafter? Stell dir mal vor, du bist in Not. Wen fragst du um Hilfe? Wen fragst du um Rat? Wie geht's weiter? Wo sind die Ältesten, wenn du krank wirst, die für dich beten, die noch an Krankenheilung glauben, die auch Krankenheilung erleben? So, wir leben in einer entsicherten Zeit. Die Zustände im Volk Gottes sind katastrophal. Ich werde heute ein paar heilige Kühe schlachten, ob es einigen gefällt oder nicht. Auf jeden Fall, die werde ich schön auseinandernehmen. Denn Leuten muss die Wahrheit gesagt werden. Und die Wahrheit ist das Einzige, was einen wirklich frei macht. Wenn Gott nicht eingreifen würde, die Zeit nicht verkürzen würde, würde kein Mensch selig werden. Das ist die Situation, die ich euch umschreibe. Die Gläubigen brauchen echten Rat. Die Gläubigen müssen gewarnt werden. Und ich frage mich heute, wo wird man noch gewarnt? Pass auf, nimm dich in Acht, hüte dich. Wo gibt es Korrektur? Niemand traut sich, was zu sagen. Man verliert die Kundschaft, verliert die Spender, verliert man alles möglich, weil die Leute ja abhängig sind vom Götzen Mammon. Deshalb sind sie so, sie predigen, wonach den Leuten die Ohren jücken. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, wer informiert dich? Wer steht dir bei? Wer wird dich beraten? Wo sind die Propheten, ist mein Thema. Wo ist die Stimme Gottes, durch die Gott spricht? So als Wahrsager oder Weissager kann sich jeder ausgeben. Aber redet Gott wirklich zu einem? Wo sind die Menschen, die die Stimme des guten Hirten kennen? Wo sind die Menschen, die Gott verstehen? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Wo sind die Gläubigen, die wirklich dem Herrn vertrauen? Und wo sind die Jünger, wo dem Herrn folgen? Wo sind die Menschen? Im Psalm 12, Vers 2 ist ein interessanter Vers. Da heißt es: Herr, hilf uns, sonst ist mit deinen Leuten aus. Herr, hilf uns, sonst ist mit deinen Leuten aus. Menschen, auf die man sich verlassen kann, gibt es immer weniger. Oder Luther übersetzt es: Die Heiligen haben abgenommen. Herr, hilf uns. Hilf uns, denn mit deinen Leuten ist es bald aus. Wenn du die Christenheit heute anschaust, kannst du bald einpacken. Kannst dich entsetzen, bist erschüttert, was so Land auf Land ab im Namen des Gottes passiert oder im Namen Jesu oder im Namen des Heiligen Geistes geschieht. Es gibt nur noch ganz wenige Heilige, und ich frage mich, ob es überhaupt noch welche gibt, durch die Gott durchscheint, durch die Gott durchredet und durchwirkt. Also man muss wirklich sehr kritisch sein und sehr ehrlich auch sein, und wir wollen auch ehrlich zu uns selber sein. Bin ich einer, durch den Gott redet? Bin ich richtig? Und Herr, hilf, erforsche mich und erfahre mein Herz und siehe, wie David im Psalm betet, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ein Heiliger ist einer, durch den Gott so durchscheinen kann, durch den Gott reden kann, durch den Gott wirken kann, der mit Gott verbunden ist. Das ist so ein Heiliger. Und die Heiligen haben abgenommen. Es gibt so viel Unheiliges im Volk Gottes. Wir müssen uns heute sogar fragen, wo sind die wahren Christen eigentlich? Bevor wir die Propheten suchen, wir möchten der Frage nachgehen, wo sind überhaupt die Kinder Gottes? Wo treiben sich die sich alle rum und wo sind die zu Hause? In Sprüche 29, 18 heißt es: Ohne prophetische Weissagung, also ohne erlösende Offenbarung auf Deutsch übersetzt, wird ein Volk zügellos oder kommt um, das Volk. Also ohne prophetische Weisung, also inspiriert vom Heiligen Geist, durchdrungen von Gottes Gnade, also ohne erlösende Offenbarung wird das Volk Gottes wild. Und schau die Charismatik und Pfingstler an. Sei ehrlich und schau sie mit, nicht mit der rosaroten Brille. Es ist alles gut und der Herr ist wunderbar. Weißt du, macht Gott überhaupt mit? Wo sind die Propheten? Ich werde hier ein paar Sachen anschneiden, was in dem letzten Jahr gewesen ist. Letztes Jahr sind etwa 25 große amerikanische geistliche Persönlichkeiten gefallen, und zwar ganz massiv. 25, abgesehen von diesen kleinen Leutchen, also 25. Ich werde natürlich nicht alle 25 durchgehen, aber ich werde einige nehmen, die also schwul geworden sind, Ehe kaputt ging. 25 große amerikanische Pastoren, so ab 10.000 Mitglieder Gemeinden, die kaputt gegangen sind. Und das große Problem ist Homosexualität bei vielen und bei den anderen dann Ehebruch. Und gerade vorwiegend Ehebruch und Homosexualität, das sind die zwei großen Sünden, wo das Volk Gottes gescheitert ist in den letzten, im letzten Jahr, in den letzten 18 Monaten. Wenn ich an das Elend von Lakeland da in Florida denke und mir das anschaue, 17 führende charismatische Leiter haben am 23. Juni 2008 in Todd Bentley ordiniert. Und dabei waren noch viele tausend Gläubige dabei anwesend. Führend war Rick Joyner, Wagner und Arnold von der Toronto-Bewegung. Die waren dabei und haben ihn eingesetzt und ordiniert, ohne zu fragen, ohne die Bibel nachzufragen, was sagt die Bibel über Ordination? Wen kann man einsetzen als Apostel oder Diakon oder wie auch immer? Da ist erstmal, er soll ein anständiges Eheleben führen. Und die Ehe war schon da kaputt. Und dann haben sie diese Brüder trotzdem, also 17 führende charismatische Leiter, haben den Unfug gedeckt, sozusagen. Obwohl er in Ehebruch lebte und obwohl er tätowiert war. Also das heißt, also mit die Tätowierung, ich habe nichts dagegen, wenn jetzt jemand aus der Welt kommt und sich bekehrt und schon dort so ein liederliches Leben gelebt hat. Aber der hat erst sich in den letzten 18 Monaten tätowieren lassen, damit er besser ankommt, damit er die Welt erreichen kann. Und zwar auch mit dämonischen Zeichen, vor allem hinten auch so ein Drachen und dann Piercing sich angesetzt. Also damit er die Welt erreichen kann. In der Bibel heißt es klipp und klar, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und dann, was sagt die Bibel zu Tätowierung? 3. Mose 19, 28, wer das tut, der ist Gott ein Greuel. Der braucht gar nicht mehr weitermachen. Wer also das bewusst macht, wenn jemand jetzt reingefallen ist in eine Sünde oder nichts anderes gewusst hat und dann reingekommen ist, dann ist es okay. Aber wenn jemand das bewusst macht und das noch nach seiner Bekehrung, und zwar jahrelang nach seiner Bekehrung, obwohl er die Bibel sehr gründlich kannte. Also, man muss gar nicht so große Offenbarung haben, man muss nur die Bibel lesen und dann weiß man schon, wo es lang geht. Rick Joyner, seines Zeichens ein Prophet, hat Todd Bentley noch am 8.8.2008 in seiner Gemeinde dienen lassen, obwohl er schon längst gefallen war und bekannt gegeben hat, dass er im Ehebruch lebt und was so alles war und seine Frau mitgeteilt hat, öffentlich Briefe verschickt haben, dass er bereits den Dienst quittiert hatte, trotzdem ihn predigen lassen, lässt heute noch seine Predigten laufen. Als Prophet. Deshalb frage ich mich, wo sind die Propheten heute? Und ich werde heute jetzt ganz massiv also die Prophetenbewegung angehen, weil da läuft so viel Schindluder. Und auf unseren Büchertischen hin und her werden Bücher von Rick Joyner oder von diesen Brüdern verkauft und die sind schon, die sind verdorben. Und eine faule Kartoffel verdirbt den ganzen Kartoffellager. Also eine faule Kartoffel. Also möchte ich nur sagen, das sind faule Kartoffeln für mich. Obwohl über Todd Bentley damals alles bekannt war, hat Rick Joyner weiterhin noch Mitschnitte aus seinen Predigten gesendet. Die Predigten sind gut, Wort Gottes. Aber man kann nicht einen Mann predigen lassen, der bereits gefallen ist, und obwohl man das weiß und obwohl man das abstellen kann. Dann so ein Peter Wagner, gibt sich groß als Apostel aus, schreibt nach dem Bekanntwerden, dass dort Bentley gefallen wäre und so weiter, nachdem man alles wusste. Nach dieser Einsetzungszeremonie schreibt er, wenn ich jemand öffentlich anerkenne und eine Beziehung mit ihm trete, dann habe ich auch zu ihm zu stehen, wenn die Sachen falsch laufen. Also Wagner, also wenn jemand erkennt, und das schreibt er, das ist schwarz auf weiß, habe ich hier, also wenn ich jemand öffentlich anerkenne, segne oder einsetze, ordiniere und dann mit ihm eine Beziehung trete. Und du siehst also, wenn ich jemand einsetze, trete eine Beziehung ein. Deshalb sagt auch die Bibel, leg niemand zu schnell die Hände auf. Und das hat nichts mit Krankengebet zu tun, sondern das heißt mit Einsetzung. Denn du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Du segnest den verkehrten Umständen. Und hier ist es passiert, Leute haben sich nicht an der Bibel gehalten. Hätten sie das getan, hätten sich manchen Skandal erspart oder diesen Skandal auch sich auch ersparen können. Und das ist ein großer Skandal. Die Brüder haben kein Licht gehabt. Und deshalb frage ich, wo sind die Propheten? Wenn sie die Bibel lesen würden, würden sie schon ganz normal, sachlich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, würden sehend werden. Aber das sind für mich persönlich, ich werde nachher noch ein paar andere Namen zitieren, die auch gedeckt worden sind von führenden Persönlichkeiten, obwohl man wusste, sie leben in offener Sünde. Und das sind blinde Blindenleiter für mich. Und wir wundern uns, warum das Volk Gottes abwärts geht, warum die Gotteskinder kein Siegesleben haben, warum der Herr zu ihnen nicht redet, nur unterhalten werden und Geld aus der Tasche gezogen wird. Wenn man im Widerspruch zum Wort Gottes lebt, erblindet man, wird man verstockt. Und das geht vielleicht nicht gerade von heute auf morgen, aber es geht schrittweise in diese Richtung. Manche sind von Gott dahingegeben und die wissen es nicht einmal und haben es nicht einmal gemerkt und gescheckt. Sind von Gott dahingegeben. Gott redet nicht mehr zu ihnen. Deshalb machen sie jeden Unfug und jeden Unsinn und segnen oder ordinieren jetzt, wie hier dieser Todd Bentley. So ein Newcomer, schnell hochgekommen. Und ich meine auch hier in Berlin, Wolfhard Margis lässt dann Gottesdienste ausfallen, konzentriert sich dann auf die Veranstaltung. Und Todd Bentley, das ist die neue große Erweckung, schreibt Bücher, der Aufbruch und so weiter. Und ich frage mich manchmal, was machen die Leute jetzt mit den Büchern? Das ist Altpapier jetzt, denn der Mann ist gefallen und ich kann nicht etwas befördern, aber es gibt charismatische Verlage, die verkaufen nach wie vor seine Bücher weiter, obwohl sie wissen ganz genau, dass der Mann nicht mehr in Ordnung ist. So, also Bücher, Asaf Verlag ganz besonders, verkauft Bücher, in seinem Verzeichnis haben sie Bücher nicht aus dem Verkehr rausgenommen, sondern sie sind fest drin. Leute erblinden mit der Zeit. Wenn du das Licht nicht annimmst, gibt Gott kräftige Irrtümer. Der Fall von Bentley ist nicht nur ein Fall Bentleys, sondern für mich persönlich ein Fall der gesamten charismatischen Szene in Amerika, insbesondere Amerika. Und das nicht zum ersten Mal. Es ist der Fall des fleischlichen Christentums, wo nur nach Äußerlichkeiten geht, Zeichen und Wunder. Und wenn es nur um Zeichen und Wunder geht nicht mehr um den Herrn Jesus Christus und wo ein Mensch im Mittelpunkt ist und nicht mehr der Herr Jesus, dann sieht es bald düster aus. Die gesamte charismatische Szene, die ganzen Propheten haben nicht nur, dass sie ihn anerkannt haben, sondern sie haben ihn auch gedeckt, ganze Zeit lang gedeckt. Einen perversen, ungesunden Mann in eine geistliche Position gehoben, das ist die Tatsache, und dann auf die Menschheit losgelassen. Man nimmt an, dass etwa 150.000 Christen damit durch Lakeland infiltriert sind, also verseucht sind. Etwa 150.000, also gerade die dort waren, die sich anpusten ließen, die am Boden lagen und was weiß ich alles, diesen Geist aufgenommen haben. Also man nennt in dieser Zeit etwa 150.000. Man hat einen Wolf auf die Schafe losgelassen. Und Jesus hat ja gesagt, Paulus sagt, nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe kommen und die Herde nicht verschonen werden. So ein ekliger, dämonischer Geist wurde da durch die Apostel hier, wie Rick Joyner, Wagner und Arnold insbesondere, denn die haben das arrangiert, diesen Ordinierungsgottesdienst, und wurde da freigesetzt. Oder falsche Etiketten sogar verpasst. Mann Gottes, gesandt vom Herrn. Also, weißt du, wenn jemand, ein Esoteriker, Satanist, und Todd Bentley war früher in der satanistischen Szene, und dann war er zeitlang als Christ aktiv, und dann wieder dieser Rückfall, dass er sich tätowieren ließ, etc. Einen Ex-Satanisten hat man dann ordiniert, das hätte Paulus und Petrus wahrscheinlich nie gemacht. Und ich frage mich, wo war der Heilige Geist bei den Leuten? Wo war die Geistesleitung? Das darf ich fragen, das darf mir erlaubt sein. Der Heilige Geist, wenn er kommt, wird uns in alle Wahrheit führen, wird uns offenbaren, wird sagen, Brüder, vorsichtig, zuerst mal prüfen, mal nicht so schnell schießen. Der Heilige Geist gibt uns die Anleitung, denn er wird uns in alle Wahrheit leiten, wird uns auch die Dinge zeigen, aufdecken, denn er deckt auf und deckt zu. Dieser prophetische Geist, wenn man wirklich den prophetischen Geist hat, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Auch wenn hier Fehler gelaufen werden, der Heilige Geist hat er korrigiert. Ich denke nur Nathan und David, dieser Prophet Nathan erzählt so eine Geschichte zuerst einmal und so weiter, führt hin, dass die Sünde bereinigt wird, wenn die Sünde wird. Aber nein, die Sünde wurde hier gedeckt und wurde gar nicht aus der Welt geschafft. Aber Gott sei Dank, Gott selbst hat diesen Unfug gestoppt, kann ich sagen, Gott sei Dank, dass der sich outen musste oder rauskam, dass die Frau sagte, so machen wir nicht mehr mit. Oder, ja, denn Gott sorgt dafür, dass die Sachen rauskommen oder entdeckt werden oder offenbar werden. Dass die Kinder Gottes oder die echten, wahren Kinder Gottes nicht auf Dauer betrügt und hinters Licht führt und wie auch immer. Was dort vorgemacht wurde, ist für mich persönlich, was von Lakeland kam, ist perverses Christentum. Sowas kennt die Bibel nicht. Leute wurden da nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft, sondern bam, 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 bam. Und also praktisch, also wirklich nicht mehr die Heiligkeit Gottes, nicht mehr die Ehrfurcht Gottes, nicht mehr die Liebe Gottes, sondern so ein Monster losgelassen. Keine Spur von Gottesfurcht, keine Spur von Heiligkeit. Das ist das wahre Christentum und so weiter. Der Weisheit Anfang ist Furcht Gottes. Aber die meisten Leute schauen nur Wunder und suchen die Wunder und suchen nicht die Heiligkeit Gottes. Kein Wunder, dass dann viele Gotteskinder dort abgefahren sind und mitgelaufen sind. Weißt du, Gott gibt auch die dahin. Und die müssen auch zusammenfinden, die vom Evangelium abgewichen sind. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier, steht in der Bibel. Also wo stinkt, wo was zu fressen gibt, also wo Kadaver ist. Und das war so, Lakeland war sowas. Da sind sie alle zusammengekommen und haben sich dort gesammelt, in aller Liebe. Aber ich gehe auch weiter, was ist aus Pensacola geworden, was ist aus Toronto geworden, aus Kansas City, von diesen ganzen Propheten, die dort waren. Es ist Zeit, dass wir mal um das Volk Gottes eine Bestandsaufnahme machen und uns ehrlich fragen, was ist da draus geworden aus der derzeitigen prophetischen Bewegung, was ist da draus geworden, wo hat es hingeführt? Und wir müssen auch, ob wir wollen oder nicht, ein klärendes Wort dazu sagen. Und das tun die meisten Leute nicht. Und ich nehme mir die Freiheit, ihr habt nichts zu verlieren, aber ich möchte die Wahrheit predigen und die Wahrheit weitergeben und einfach sagen, wir können nicht über die Sünde schweigen, oder das Unrecht schweigen und Gottlosigkeit schweigen oder einfach decken. Und dann letztendlich werden die ganzen Christen damit in Verruf gebracht und sagen, guck mal, das sind alles so ausgeflippte Typen und kaputte Typen oder was es auch immer ist. Dieses blöde Benehmen bringt die Echten in Verruf. Und wir müssen die falschen Propheten von den Echten trennen und sagen, nein, also da lasse ich mich nicht einordnen. Und ich gehe meinen Weg mit Jesus, ich schaue auf Jesus und ich lasse mich mit diesem blöden Gesindel, die dort abfahren, nicht einbringen. Sonst wäre ich teilhaftig ihrer Sünden. Deshalb sagt auch Gott, geht aus von ihnen. Du kannst nicht überall mitmachen heute, in alle möglichen Lagers und hingehen und deine Nase reinstecken. Nein, wir müssen ganz klare Trennung machen, Trennung der Geister. Elia hat die Baalspriester geköpft. Das wäre heute nötiger denn je zuvor. Denn das Gericht fängt am Hause Gottes an. Das Verderben geht vom Altar aus. Das Verderben geht vom Altar aus. Ich nehme noch jemand anders, das dieses Jahr auch fiel. Das war nur die Spitze des Eisberges. Ted Hedgard, ein Pastor, hat eine Gemeinde mit 4000 Leuten gehabt, war der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in den USA für etwa 30 Millionen Gläubige. Hat dann sein Guy, also sein homosexueller Freund, hat es nicht mehr ausgehalten, ging dann an die Öffentlichkeit und sagte, ich halte es nicht mehr aus. Also der verkehrt mit mir und so weiter. Und dann kämpft er. Verteufelt auf der einen Seite Homosexualität und selber ist er schwul und verlässt dann seine fünf Kinder und eine hübsche Frau, lässt er dann sitzen, trennt sich und outet sich als Schwuler. Das war nur die Spitze des Eisberges. Sein Cowboy hat also das einfach bekannt und gesagt, ich kann nicht mehr. Durch den kam es raus und es ging 4 Jahre lang, dass er mit diesem jungen Mann zusammen war und immer wieder dann so Ausflüge unternahm und auf Missionsreisen war und der war nicht auf Missionsreisen, sondern ging in Puff sozusagen. Wo waren die ganzen Propheten? Die hätten den Ted Hedgard warnen müssen oder die Sünde aufdecken müssen oder sagen müssen, so spricht der Herr, Bruder, das ist nicht korrekt, was du machst. In deinem Leben ist ein dunkler Fleck oder bei dir ist was nicht in Ordnung. Wo sind die Leute, die den Bruder ermahnt hätten? Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Amerika. Wo sind die Brüder, wo sind die Pastoren, wo sind die Propheten, die Geistgesalbten, die ihm die Wahrheit gesagt hätten? Aber nein, sie haben die faule Frucht geduldet. Und ich denke hier ganz besonders an Cindy Jacobs, eine Prophetin, die sonst überall durch die Lande reist und Karten aufstellt, wo überall Dämonenhintergründe sind und wo der Teufel Einfall hat oder wo der Teufel Zugang hat. Die hat mit dem Ted Hedgards Kontakt gehabt. Sie war in seinen Gottesdiensten und sie hätte sagen können, mein lieber Bruder Ted, in deinem Leben stimmt was nicht. Aber überall findet man den Teufel, hinter jedem Busch. Aber da, wo der Teufel wirklich saß, hat man nicht gefunden. Da hat man nicht gefunden. Sie hätte, bevor sie in die Städte reist, und das unterstelle ich der Sünde Jakobs, bevor sie in die Städte durch die Lande reist und überall die Dämonen findet, die hätte ruhig mal das Prophetenlager in den USA durchforsten sollen. Dann hätte sie einiges entdeckt, und zwar, die wäre geschockt. Die hätte dort mal durchforsten müssen. In der Welt gibt es nicht so viel Sünde wie im frommen Lager. Sogar Paulus schreibt an die Korinther, das was bei euch ist, das weiß nicht einmal die Welt. Das weiß die Welt, an Sünde, an Übel, das weiß die Welt nicht einmal, was bei euch los ist. Die ganze Fürbittebewegung in den USA ist verseucht und natürlich, was auch zu uns hier nach Deutschland rüberkommt. Für mich persönlich ist die ganze Prophetenbewegung und Fürbittebewegung verseucht und durchsetzt von schwulen Leuten. Der Hedgard stand lange Zeit an der Spitze der Segne-Israel-Bewegung. Das ist also auch die ganze Segne-Israel-Bewegung, diese ganze messianische Bewegung ist verseucht von Leuten. Und wenn jemand vorne steht und, weißt du, wenn ein Einzelner in der Gemeinde mal fällt und Sünde begeht und Ehebruch begeht oder sonst, ist nicht so schlimm, als wenn ein Leiter bewusst in offener Sünde lebt. Und es ist also, wir fragen uns manchmal, warum ist so ein bedrückender Geist oder komischer Geist oder merkwürdiger Geist, ist es kein sauberer Geist, der dann ausgeht. Es ist schwer, die Wahrheit zu erkennen, wenn man nicht den Heiligen Geist hat. Vor allem, wenn die Hauptleiter der Fürbittebewegung, der messianischen Bewegung, Segne-Israel-Bewegung oder welcher Bewegung jetzt auch sein mag, mit Drogen und Alkoholexzessen verquickt sind. Das war auch beim Todd Bentley. Also Mitarbeiter haben ausgepackt, was für Orgien gefeiert worden sind unter den Mitarbeitern nach den Veranstaltungen von Lakeland. Ich schüttle mit dem Kopf, ich sollte das ruhig mit dem Kopf schütteln und entsetzt sein. Und ich finde, wir sollten mal anfangen, entsetzt sein über das, was im geistlichen Lager, in einem charismatischen Lager passiert. Und es ist ein Hurengeist, der sich dort breit macht. Männliche Prostituierte, Lesben und so weiter, da wird alles gedeckt. Nur dank des mächtigen Dollars traut man sich, man verliert seine Leute. Die ganze prophetische Bewegung hat eine sodomistische Frage zu lösen. Die ganze prophetische Bewegung, Paul Kane und Robert Lardon, sind zwei große Typen, die Generäle Gottes, die das Buch Generäle Gottes geschrieben hat, ist schwuler und bekennt sich schwul und leitet jetzt inzwischen, nachdem er seine Gemeinde abgeben musste, der hat nach 3 Monaten so seine kleine Pause gehabt und jetzt leitet er also schwulen Organisationen, Kirche, also Pfingstlerkirche, Charismatikerkirche für Schwule in Amerika und schreibt weiter Bücher, hat sich nicht von seinem liederlichen Leben getrennt, Generäle Gottes. Verstehst du, fragt man sich, welcher Geist steckt dahinter. Und schuld sind dabei auch manche Seelsorger, die ihn beraten haben. Ein Seelsorger, einer seiner Seelsorger von Robert Lardon, Pastor Charles Niemann, der hat gesagt, früher oder später, hat ihn ermutigt, früher oder später, mach keine große Pause, weswegen da große Buße, denn, was man von ihm erwartet, dass er sich mal distanziert, denn Homosexualität ist keine Spielerei. Und wenn jemand sagt, ich bin frei von Homosexualität, dann muss man zuerst mal unter Beweis stellen. Und das dauert eine ganze Weile, bis man davon losgekommen ist. Und so weiter hat er ihn ermutigt, also wart nicht so lange, lass dich nicht vom Teufel nicht ausschalten, schreib weiter. Veröffentliche Bücher weiter, rede weiter und hat ihn sogar ermutigt zu predigen. Und das noch innerhalb dieser 3 Monate Zeit, der sich selber ausbedingt hat, ich möchte mal Abstand bekommen, hat er sogar ermutigt, nein, du sollst dich nicht unterkriegen lassen, sondern du sollst weiter dienen. Was ist aus der ganzen Prophetenszene geworden? Sie sollten mal gegeneinander weissagen. Und nicht nur da mit dem Schwert des Herrn überall reinschlagen. Das Schwert des Herrn muss im Volk Gottes anfangen, denn das Gericht fängt am Volk Gottes an. Führende geistliche Leiter sind in den letzten Jahren gefallen, ganz schlimm. Ted Hedgard war einer, Paul Kane, Robert Slardon. In Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 13, und da sollten wir die Meinung Gottes sagen. Gott hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk seines Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hinkommen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife und zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Der Leib Christi soll aufgebaut werden durch die Propheten, Apostel etc. und nicht zerstört werden. Der Toronto-Segen hat mehr Gemeinden kaputt gemacht als aufgebaut. Spaltungen überall und so weiter. Wir müssen die Geister prüfen. Und das ist nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht der Kinder Gottes. 1. Johannes 4, Vers 1, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Glaubt nicht einem jeden Geist. Also das heißt also, egal ob Charismatiker, Pfingstler, Freikirchler, glaubt nicht einem jeden Geist. Die Geister, die hinter den Propheten stehen, die sollen geprüft werden. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und der Test ist ganz einfach, wenn du 1. Johannes 4, Vers 2 und 3 nimmst, lebt ihr Jesus aus? Lebt ihr nach der Bibel? Anerkennte er die Autorität Gottes? Hatte die Früchte des Geistes? Hatte die Früchte? Lebte rein? Reinheit ist ein Kennzeichen. Und es ist erstaunlich, dass gerade im sexuellen Bereich die Leute fallen. Wenn es Geld wäre, würde ich sagen, okay. Aber gerade im sexuellen Bereich fallen die meisten hier. Und dann wundert man sich, dass die Gläubigen belastet sind, dass die Gläubigen nicht moralisch sind, dass ganze Gemeinden auseinanderbrechen, in ganzen Gemeinden die Ehen auseinanderbrechen. Heilung ohne Nachfolge und Jüngerschaft ist frommer Betrug. Viele benutzen Jesus nur als Zugpferd für ihren Karren. Und Jesus sagt, viele werden kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Tote auferweckt, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht, wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn her? Jesus sagt ganz klar, ich kenne euch nicht, geht von mir, ihr Übeltäter. Also die Leute, die nicht mit Jesus leben, sind Übeltäter, sind Verbrecher, Verbrecher am Volk Gottes. Und Ehebruch und Homosexualität ist eben eine Übeltat. Jesus sagt, die werden das Reich Gottes nicht sehen, oder das Volk Gottes sagt es. Antichristlicher Geist lehnt Jesus ab in dieser Form, dass man korrigiert, dass man sagt, kritisiere nicht die Diener Gottes, taste die Gesalbten des Herrn nicht an. Es ist der größte Unfug. Die meisten Leute wissen gar nicht, was ein Gesalbter Gottes ist. Ein Gesalbter Gottes ist nicht der, der einen Titel hat oder Pastor ist. Ein Gesalbter Gottes ist der, der unter der Salbung Gottes steht. Und die meisten stehen nicht unter der Salbung Gottes. Die haben einen Titel, die haben eine Position, die wurden da hochgeschaukelt, durch wen auch immer. Die Propheten müssen und die Gesalbten müssen an der Bibel gemessen werden und nicht an den Engelerscheinungen und nicht an den Geisterfahrungen, was sie da haben. Die Bibel soll unser Maßstab sein. 2. Thessalonicher 3, Vers 16 ist unser Maßstab am Glauben und nicht irgendwelche Eindrücke und Meinungen und Impulse. Eine Prophetin in den USA, die war natürlich dreimal verheiratet inzwischen, behauptete aus ihrer ersten Ehe, der Herr hätte ihr gesagt, sie soll sich von ihrem Mann scheiden lassen und einen anderen heiraten, damit sie Gott besser dienen könne. Glaubst du, dass es wirklich Gott geredet haben kann? So ein Unfug? Und sie sagt, den zweiten hat sie auch nachher sitzen lassen und hat natürlich dann auch weiter Gott gedient und nachher Briefe verschickt, als dann die Frau starb, die Ex-Frau vom ersten Mann starb, aus Verzweiflung. Dann hat sie Briefe verschickt, der Heilige Geist habe sie getötet. Propheten. Leute, nehmt euch in Acht von diesen dahergelaufenen Propheten. Auch wenn sie noch so erfolgreich sind und ganze Gemeinden, Bewegungen gründen, Sünde bleibt Sünde. Doch die Sünden der Lehrer und Hirten behandelt die Bibel ganz anders als die Sünden des allgemeinen Volkes Gottes. Die Sünde von Moses, wo der statt zum Felsen zu reden den Felsen geschlagen hat, die war schwerwiegender als irgendeine andere Sünde vom Volk. Wenn ein einfacher Mensch eine Sünde begeht, okay, gibt es Versöhnung, aber wenn so ein Leiter einer Sache, eines Werkes begeht, die Bibel sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet. Wenn ein Lehrer eine große Verantwortung hat und sündigt, dann reißt er nicht nur sich selbst ins Verderben, sondern auch andere, die auf ihn schauen, ihm zuhören. Und das hat Auswirkungen auf viele andere. Ja, wenn der das kann, wenn der sich das leisten kann, das ist wie diese Propheten hier, wenn die ihren Mann, ihre Frau, also jetzt Partner wechseln kann und so weiter, dann können wir das erst recht. Deshalb muss man Todd Bentley, Paul Cheen und Ted Heckert und so weiter ganz anders beurteilen wie einfache Christen, Land auf, Land ab, die mal geflucht haben, die mal irgendeine Sünde begangen haben. Diese Sache ist deshalb geistlich so hochbrisant, weil dann Tausende von gutgläubigen Christen verführt werden. Dieser Leithammelfunktion. Die Möglichkeit besteht, dass sehr viele Menschen mit hineingezogen werden in diese Sünde und Schaden an der Seele nimmt. Und die Bibel sagt, weh dem Menschen, durch den die Ärgernisse kommen. Dem wäre besser, der wäre nie geboren und man hätte einen Stein am Hals gehängt und es versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. So radikal ist die Bibel gegen Leute, die dann Ärgernisse geben. Und das sind massive Ärgernisse, die gegeben worden sind. Wie gesagt, unabhängig, wie man zum Todd Bentley steht und so weiter, man kann diese Sache nicht verharmlosen. Schau, was er sonst als Gutes gewirkt hat und so weiter. Nein, du musst mehr sehen, wie viel Schaden hat der Kerl angerichtet. Wie viel Unheil hat er angerichtet. Das muss man mehr sehen. Und nicht, dass wir Margis in Briefe rausgeben und dass wir müssen für seine Seele beten. Weißt du, Paulus hätte den dem Teufel übergeben, damit sein Fleisch geplagt wird und damit seine Seele gerettet wird. Und ich zweifle nicht, dass der nicht gerettet werden könnte oder wird. Also ich denke, dass Gott schon seine Hand auf sein Leben hat. Und Gott erlaubt, dass Leute fallen, weil die vergöttert worden sind, weil sie so einen Stand eingenommen haben als halber Herrgott. Und dass sie sich leisten und machen können und so weiter. Gott lässt diese Dinge fallen. Und deshalb, ja, wir müssen gnädig sein auf der einen Seite, aber Paulus hätte sowas nie geduldet. Und an die Galater schreibt er ganz einfach. Und wir müssen lesen, was er an die Galater schreibt und sagt, hört mal, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, als wir gepredigt haben, der sei verflucht. Selbst wenn ein Engel und so weiter, und das ist der Grund, warum wir hier sehr kritisch sein müssen, prüfe die Geister. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und eines dieser Früchte ist die Frucht des Heiligen Geistes. Der Charakter. Wie ist der Charakter eines Menschen? So ein Doppelleben. 5 Kinder und die Frau betrügt er. Und das jahrelang. Nicht nur, weißt du, wenn er nur jetzt mal ausgerutscht wäre. Ich bin sehr tolerant und wäre sehr tolerant, wenn er einmal einen Fehler macht. Aber das bewusst für Jahre, Jahrzehnte sogar. Und ich werde nachher noch einen Beweis antreten, dass manche Pastoren Jahrzehnte das gedeckt haben. Und das könnt ihr selbst im Internet nachlesen oder aus Archiven und sonst was, könnt ihr selber der Sache nachgehen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wo sind die Propheten Gottes gewesen? Hier bei diesen Kerlen. Viele dieser angeblichen Propheten, zum Beispiel Kansas-Propheten, sind selbst geistlich krank gewesen. Haben individuelle Probleme, lebten in offener Sünde. Diese Kansas-Propheten, Paul Cain, einer davon. Ungesunde Leiter können nur Krankheit verbreiten und dienen dem Teufel ganz besonders. Denk nur jetzt Paul Cain. 17 Jahre lang hat er in der Prophetenbewegung führend gedient. 17 Jahre. Das hinterlässt Spuren. Und er wird weltweit bezeichnet als der Vater der prophetischen Bewegung. Dann frage ich mich, Mensch, was sind die Propheten überhaupt? Wenn der Vater krank ist, ein Virus hat, eine Seuche hat, dann sind die Kinder auch krank. Denn der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum, nach dem, was ich von der Bibel weiß. Und Rick Joyner, Mike Bickle, Bob Jones und so weiter haben laut hinausposaunt, Paul Cain sei ihr geistlicher Vater. Also wenn die das verkündigen, dass es ihr geistlicher Vater ist. Paul Cain war sehr viel mit Derek Prince zusammen. Und Derek Prince, der sonst so klug und so gescheit sich gibt oder gegeben hat, hat es nicht erkannt, dass der Kerl schwul ist. Und hat jahrelang mit ihm zusammengearbeitet. 17 Jahre war er homosexuell, Paul Cain. Unter den Propheten gearbeitet und keiner hat ihn entlarvt. Das ist ein Skandal. Frage, wo sind die Propheten? Paul Cain hat gegründet und ganz stark beeinflusst die messianische Bewegung in den USA. Und alle, die mit ihm gearbeitet haben, sind getäuscht worden. Und haben auch die gleiche Einstellung, die er hat, mitbekommen. Wenn ich als Leiter eine Sache vorstehe und eine Einstellung habe, also, weißt du, ich lebe in Sünde, nur als Beispiel, ich würde in Sünde leben. Und würde sagen, komm, seid nicht so radikal und so fanatisch und so weiter, beschwichtigt. Und da wurde so viel geduldet und zugelassen und akzeptiert. Und man wundert sich, wenn dann das eine und das andere nicht mehr in diese Schiene geht, wie Gott es haben wollte. Weil der Vater, der Gründer, der Leiter der Sache, und nicht nur ein Jahr, sondern Jahrzehnte vorgestanden ist und falsch geleitet hat. Wenn der Vater einen Irrtum aufsitzt, dann sitzen die Kinder erst recht einem Irrtum auf. Rick Joyner hat über Paul Keen geweissagt und prophezeit, dass er der größte Prophet aller Zeiten ist. Wer glaubt, wird selig. Genauso wie sie gesagt haben, Lakeland Erweckung wird weitergehen, bis Jesus wiederkommt. Es hat nicht einmal ein halbes Jahr gedauert, richtig. Die heutigen Propheten, ich weiß gar nicht, was sie weissagen. Es spottet aller Weissagung, was sie reden. Und ich frage deshalb, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Jeremia 23, Vers 22. Da gibt Gott die Antwort. Wenn sie in meiner Ratsversammlung gestanden hätten, dann müssten sie meinem Volk doch verkündigen, was ich gesagt habe. Und müssten es dazu anhalten, sein Leben und Tun zu ändern. Wenn sie in meiner Ratsversammlung gestanden wären, wenn sie in meiner Gegenwart gewesen wären, wenn sie meinen Heiligen Geist gehabt hätten, wenn sie mein Wort gekannt hätten, dann hätten sie gewusst, was sie zu sagen und nicht zu sagen haben. Jeremia 23, 22. Es gibt so viele Weissager und Wahrsager und Weibsager und wie man die auch alle nennen möchte, die sind nicht in der Gegenwart Gottes oder kommen aus der Gegenwart Gottes. Die machen es nur so businessmäßig, geschäftsmäßig. Es gibt kaum noch Leute, die mit Gott wandeln, das Angesicht Gottes suchen oder geschweige denn sehen. Es gibt kaum noch Menschen, die Gott verstehen, die babbeln irgendwas von Gott. Die Kriterien für wahre Propheten, das ist so wichtig, Gott muss sie gesandt haben. Ein Prophet rennt nicht. Ein Prophet hat eine Sendung von Gott. Epheser Kapitel 3, Vers 3 bis 5. Sie haben eine Offenbarung von Gott, eine Vision von Gott, sind ergriffen von Gott. Meistens wollen sie gar nicht gehen. Gott muss sie schubsen und haben einen großen Kampf. Gott muss sie überreden. Und ihr Reden mit einem wahren Propheten steht immer im Einklang mit dem geoffenbarten Wort Gottes. Steht immer im Einklang mit dem geoffenbarten Wort Gottes. Andernfalls sind es falsche Propheten, selbst wenn sie Zeichen und Wunder wirken. 5. Mose 13, 3 bis 6. Also, sie können noch so viel Zeichen und Wunder wirken. Zeichen und Wunder sind noch keine Bestätigung für die Echtheit und Wahrheit. Denn der Antichrist wird größere Zeichen und Wunder tun, selbst als was der Herr Jesus Christus getan hat. Wird Feuer vom Himmel fallen lassen, wird gewaltig reden, Massen verführen, die ganze Welt verführen, zu Millionen predigen, Milliarden vielleicht predigen und so weiter. Große Zeichen und Wunder tun, sagt noch gar nichts, dass das echt ist dann. Und ihre Weissagung muss immer eintreffen, wenn die Propheten, diese Propheten geweissagt haben, echte Propheten, 5. Mose 18, 20 bis 22. Wenn die Weissagung nicht eintrifft, muss der Prophet gesteinigt werden. Das ist der biblische Weg, wie man mit Propheten umgeht. Gar nicht so zimperlich. Den muss man steinigen. Natürlich ist heute ein Problem. In der Endzeit werden viele falsche Propheten aufstehen und der Herr sagt, hütet euch vor den falschen Propheten. Die Bibel fordert uns mehrfach auf, uns von Irrlehren und Irrlehrern zu trennen. Das tue ich auch jetzt hier. So wichtig, dass du dir selbst Durchblick verschaffst für dein persönliches Leben, dass du nicht einem falschen Apostel, einem falschen Evangelium, einem falschen Christus aufsitzt, falschem Geist. Und das ist manchmal so Gratwanderung, echt und falsch. Und wir müssen lieber distanziere ich mich einmal mehr als zu wenig. Es sind reißende Wölfe, die Gläubigen zerreißen möchten. Und weißt du, alles, was Spannung bereitet, der Heilige Geist bereitet keine Spannung. Der Heilige Geist ist ein Geist der Harmonie, der Ordnung. Und nicht, wo Leute dann sich zerfleischen und streiten, wie beim Toronto-Segen. Also, wenn Gott segnet, dann ist alles Harmonie. Dann jung und alt, Generationen schmelzen zusammen. Sie sind dann ein Herz und eine Seele. Das Kennzeichen, wenn Gott wirkt, dann ist keine Spannung. Die Bibel fordert uns genau auf, in der Lehre der Apostel zu bleiben. Es werden falsche Propheten kommen, das ist klar, das ist vorausgesagt. Wer nicht in Jesus ist, ist nicht in der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und er sprach die Wahrheit und man konnte diese Wahrheit damals nachprüfen. Heutzutage heißt es, kritisiert nicht. Deshalb erlauben sich die Herrschaften so viel, weil man gleich kommt, also tastet die Gesandten Gottes nicht an. Kritisiert nicht. Du darfst nicht hinterfragen. Weißt du, die sind kleine Päpste. Jesus, da wurde sehr kritisiert. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die stellten ihm Fangfragen, Meister und so weiter. Und die Meister starben als Märtyrer. Das ist eine andere Art von Märtyrer, von Verfolgung. Nicht nachher, guck mal, der Satan hat die Gemeinde des Herrn zerstört oder das, was er gleich. Nein, nicht der Satan. Die haben Stoff gegeben, die haben Satan reingelassen. Die wahren Propheten hörten immer die Stimme Gottes. Und sie haben die Botschaft mit ihrem Leben unterschrieben als Märtyrer. Sie haben Gott alle Ehre gegeben. Sie haben selbst keine Ehre gesucht. Sie haben die Leute nicht nur unterhalten. Kennzeichen der biblischen Prophezeiung und Prophetie, ich möchte euch sagen, was wahr ist, damit ihr wisst, womit ihr zu tun habt, auch in der Endzeit. Denn irgendjemand muss euch die Wahrheit mal sagen. Stell mal vor, jetzt, wir sind mittendrin in einem Chaos und wir sind in einem Chaos bald. Die Finanzkrise, die wird sich so ausweiten, dass es alle Bereiche erfasst. Und dann musst du rausfinden, wo werde ich essen, was soll ich trinken, wo soll ich wohnen und was soll ich unternehmen. Mich fragen immer wieder die Leute, dann sage ich immer wieder, macht jetzt im Augenblick noch keine großen Sorgen. Wenn das Mahlzeichen verpasst wird, bevor dieser Chip kommt, wo man weder kaufen noch verkaufen kann, jetzt musst du gar nicht groß was machen, jetzt ist noch Gnadenzeit. Sorg für dein Leben lieber. Wenn du Geld hast, leg es ein Grundstück an und sei eine kluge Jungfrau, hab ein bisschen Öl in deine Lampe zusätzlich, du sollst zusätzlich etwas haben zu Hause. Also wenn Leute mich fragen, was soll ich tun, du sollst zusätzlich Reserve haben. Und damit Gott dich nachher segnen kann, du musst wenigstens für 3 Tage Ration haben, Überlebensration. So sind die Kinder Israel aus Ägypten rausgezogen und Gott kann nur segnen, wenn du etwas hast. Wenn du nichts hast, kann er dich nicht segnen. Das bisschen Öl und das bisschen Mehl bei der Witwe in Sarepta. Du musst wenigstens also etwas Mehl und etwas Öl haben, damit Gott dich segnen kann. Hab etwas, so dass du etwas hast in deinem Hause. Was hast du in deinem Haus? Und Gott bedient sich immer dessen, was du hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass du auch Reserve hast, vernünftig bist. Und ich meine, ein Bauer, wir sind ja keine Landwirte mehr, ein Bauer, der plant bis zur Aussaat, ja, bis zur nächsten Ernte, er plant etwas. Und soweit müssen wir auch denken, bis zur nächsten Ernte soll das etwas haben. Wenn es irgendwie möglich ist, okay, dann Gott kann auch das, was du nicht hast, segnen. Und dann ist noch etwas, was Gott besonders segnet, das, was du den Armen getan hast. Du solltest dir Brücken bauen zu den Armen. Armen geben, Arme unterstützen, Dritte Welt vielleicht oder was weiß ich. Armen, denn wir werden ihre Hilfe brauchen. Die Armen werden das Himmelreich besitzen. Die Armen werden dir gesegnet sein. Uns werden die Armen dienen. Den reichen Nationen werden die Armen dienen. Das Blatt wird sich wenden. So, das ist die Situation, wie Gott die Sein in der Endzeit durchbringt. Die Armen werden den Gläubigen beistehen, die Armen. Immer wieder die Armen. Die Armen, die alles weggegeben haben, die werden dir helfen zu überleben als Kind Gottes. Und die Reichen werden darben und die Armen werden die Fülle haben, steht in dem Wort Gottes. So, wir müssen uns an der Bibel halten, aber du musst auch wirklich wissen, wer ist so ein Armer? Sind nicht alle, die betteln und auf der Straße sitzen da und die Penner, das sind das nicht die. Nein, die Armen musst du rausfinden. Wer ist ein Armer? Wir müssen Bibel entsprechend denken. So, weiter. Also, heute gibt es sehr viele Propheten, die sich als Propheten ausgeben, aber sie haben keinen Auftrag. Sie warnen nicht. Ich frage mich, wovor haben die Propheten gewarnt? Erweckung wird kommen. Wie viele Feuerkonferenzen, wie viele Erweckungen habe ich schon angekündigt gesehen und ist bis heute noch nichts gekommen? Seid doch ganz ehrlich. Weißt du, was Gott segnet? Die kontinuierliche Arbeit vor Ort. Das ist, was Gott segnet. Die kontinuierliche Arbeit vor Ort. Du evangelisierst. Du bearbeitest dein Blumenbeet, dein kleines Gärtchen und das, was du im Alltag tust, in deiner Nachbarschaft, das ist, was Gott segnet. Die ganzen Erweckungen, das ist alles Schmarrn. Werden wir nie kommen. Weißt du, eine Erweckung, ich habe Erweckung, mal eine Arbeit geschrieben über Erweckung, nicht für meine Doktorarbeit, für eine andere Arbeit, und über Erweckung. Erweckungen haben nie länger gedauert wie 3 Jahre. Keine Erweckung in der gesamten Kirchengeschichte. Ich habe keine Erweckung gefunden. Selbst die Erweckung in Jerusalem hat nicht lange angehalten. Da wurde es menschlich und es menschelte wieder und dann kam Streit und Diskussion. Erweckungen, diese Maß, was wir denken über dieses Diese ganze Weltsache, die hält nicht an. Gott segnet das Kleine, das Treue im Kleinen, und da ist es, und da wirkt auch der Herr, und da redet auch der Herr im Kleinen. So, ich mache euch Mut, also hört auf die Stimme Gottes in eurem, in eurer Nachbarschaft, in eurer Umgebung, da wo ihr als Kinder Gottes seid, in der Gemeinde. Und deshalb ist es so wichtig, dass man in einer geistlichen Gemeinschaft ist, wo die Gotteskinder ein Herz und eine Seele sind. Und diese Gemeinschaft ist wichtig. In einer biblischen Gemeinde darfst du weinen und lachen. Wenn du das nicht kannst, weinen und lachen, wenn du dein Herz nicht ausschütten kannst, wenn du nicht daheim sein kannst, dann bist du am falschen Platz. Nur so diese große Mega-Gemeinde, diese Massengemeinde, das ist nicht der Platz für Kinder Gottes, sondern sie waren ein Herz und eine Seele. Lieber zwei oder drei und eins als 3000 und uneins. Heute gibt es kaum noch Propheten, die die Moral anschneiden und sagen, pass auf Leute, das ist nicht korrekt, was da passiert. Das ist nicht in Ordnung. Wo sind Leute, die hier einfach einen Zeigefinger erheben und sagen, so nicht? Die meisten haben Angst davor. Die wahren Propheten sind nicht angesehen. Die wahren Propheten laufen den Leuten nicht nach. Wahre Propheten sind frei. Sie sagen Gottes Meinung. Nach ihnen dann die Sintflut. Sie sind Gott verantwortlich und nur Gott untertänig. Sie passen sich nicht der Masse und der Menge der Öffentlichkeit an. In 1. Chroniker 12, Vers 32, da heißt es von den Söhnen Ischastar. Die Söhne Ischastar erkannten die Stunde Gottes und sie wussten, was zu tun war, was das Gebot Gottes war und sie wussten, was dran war. Also die Söhne Ischastar erkannten die Stunde Gottes. Das sind Propheten. Also der Stamm Ischastar hat einen prophetischen Dienst gehabt. Sie erkannten die Stunde Gottes, sie haben die Zeit verstanden. Weißt du, es ist so wichtig, dass du die Bibel und die Zeitung liest. Beides ist so wichtig, Bibel und Zeitung. So wichtig, denn das, was passiert, dass du sagst, guck mal, das ist es. Ich habe, als Tschernobyl war, habe ich ein Traktat geschrieben und massenweise verteilt, vielleicht 100.000 davon gedruckt und verbreiten lassen, Tschernobyl, damals ganz frisch. Gottes Reden, dann habe ich habe eigentlich nicht viel genommen, nur aus den Apokryphen, was dort drin in den Apokryphen in der Bibel steht, nur so ein bisschen aufgearbeitet auf die moderne Sprache versetzt, und dann schrieb mir jemand, das können Sie doch nicht, Tschernobyl als Gottes Reden hinstellen. Gott hat ganz andere Reden gehabt, Sodom und Gomorra waren Klacks. Und was Tschernobyl, das sogar bei uns bis nach Deutschland diese radioaktive Strahlung kam, und das war mehr als das, nur irgendwo ein Munitionslager in die Luft ging. Und an diesem ist Sowjetunion Gott sei Dank zerbrochen. Das war Reden Gottes. Und das können sie nicht, hat schrieb mir sogar ein Pfarrer. Das ist der Überspanntheit. Nein, Wort Gottes, Gott, man kann je alles nehmen. Guck mal, da redet Gott. Da ist Gott, hat seine Finger im Spiel gehabt. Hier war die Hand des Herrn mit einem. Die Söhne Ischastar erkannten die Stunden. Ein Prophet ist einer, der die Zeichen der Zeit erkennt und sie deutet und sagt, Leute, jetzt müssen wir aufstehen und die Stadt schleunigst verlassen. Nur als Beispiel. Ein Prophet Gottes hat die Geistesleitung, sieht alles mit den Augen Gottes vom Himmel herab. Wo sind die Propheten? Wo gibt es heute noch Propheten, die das tun? Die sehen, die durchschauen einen. Also, die sind heilig, die sind selbst durchschaut und die durchschauen andere. Und denen kannst du in die Augen schauen. Petrus sagt, schau mich an, als er den Lahmen heilte. Petrus hat selbst geweint, ist selbst zerbrochen, ist selbst ehrlich gewesen, selbst ehrlich geworden. Ein Prophet Gottes sieht alles mit den Augen des Todes, der Vergänglichkeit. Vom Ziel her, er sieht alles, nützt es was für die Ewigkeit, kann man das mitnehmen in die Ewigkeit. Sieht mit den Augen des Übernatürlichen und Unsichtbaren. Und ein Prophet Gottes kann deuten. Kann einen Traum deuten, kann sogar ganz einfache Sachen nehmen, wie jetzt die 7 fetten Jahre und die 7 magere Jahre beim Pharao, und kann sagen, hör mal, das ist Bauscheunen, jetzt sammle. Also nicht nur bet jetzt Gott an und preis den Herrn und so weiter, nein, eine ganz praktische Konsequenz. Ein Prophet hat meistens, wenn er prophezeit, dass er Konsequenzen kündigt, was soll ich tun? Ja, du solltest jetzt ein Silo bauen. Für die nächsten 7 Jahre sammeln, und wir werden es brauchen alles, Vorratshäuser anlegen. Wahre Propheten, Gott möge mir es vergeben, wenn ich das so sehe, Wahre Propheten sind oft Pessimisten. Und die sehen schwarz. Und lieber, ich sehe etwas schwarz, bin lieber zu vorsichtig. Sie haben immer das Schlimmste befürchtet und vorausgesagt. Und waren froh, wenn es nicht so gekommen ist, wie es dann kam. Also das ist auch eine Tatsache, die haben immer ganz drastisch gesprochen, die Leute erschüttert. Und Gott redet auch so. Gott sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet alle vernichtet werden. Ganz einfach. Das haben die den Leuten gesagt, einen gehörigen Schrecken ihnen eingejagt. Sie zeichnen ihre Lage oft hoffnungslos. Und sie gingen mit den Mächtigen sehr kritisch um, ganz besonders mit den Mächtigen. Sie haben nicht gesucht, mit dem Präsidenten zu frühstücken, wie manche Propheten. In der ganzen prophetischen Bewegung, messianischen Bewegung, Segne Israel-Bewegung, denen haben sie die Leviten verlesen. Und deshalb, ich stelle große, hinterfrag alles, wenn du mit den Großen frühstückst oder Mittag isst oder ausgehst, da hat man einen Komplott mit ihnen. Man hat verraten, Christus. Man ist von der Wahrheit abgewichen, in aller Liebe. Glaub nicht, dass die Großen Gott dienen, denn sie sind unter dem Joch Satans. Der Teufel hat ja gesagt, all diese Reiche will ich dir geben. Fall nieder und bet mich an. Sie haben oft die Menschen die Wahrheit gesagt, sammelt nicht Schätze hier auf dieser Erde, sondern sammelt Schätze im Reich Gottes. Die Politik war ihnen ein Ekel, die Geschäftswelt ein Sumpf. So haben sie gepredigt. Du musst nur den Amos lesen, dann weißt du alles. Sie haben das System als schlecht gesehen. Sie haben das System nie gesegnet. Für sie war die Gesellschaft verrottet. Und genauso, ja, wir sollen für unsere Regierung beten. Leute, die lesen nicht, was in der Bibel drin steht, was du für die Regierung beten solltest. Du sollst deine Regierung segnen, damit sie weiter sündigen kann, damit sie weiter korrupt sein kann, damit sie weiter das und so weiter. Nein, du sollst für deine Regierung beten, damit du in Frieden dich entfalten kannst. Also nicht, dass die Böses tun können, sondern dass die Frieden haben, dass die keinen Krieg haben mit irgendjemandem und dass du dich in deinem Glauben entfalten kannst, damit du nicht verfolgt wirst, damit sie dich in Ruhe lassen. Um das sollst du beten, wenn du für die Regierung betest. Und die Leute beten da ganz was anderes. Segne Deutschland, segne das und so weiter. Die Propheten haben gebetet, lass die alle untergehen. Die haben die ganzen Völker verflucht, Assyrer, Babylonier oder Israel und Juda. Sie haben ja verflucht und so weiter. Sie haben das nicht gesegnet, das waren korrupte Systeme für sie. Und Assyrer, ganz schlimm. Da war Hitler wahrscheinlich noch gar nichts im Vergleich zu den Assyrern. So. Tyrannen. Deshalb musste Jona nach Nineveh gehen und denen predigen und sagen, 40 Tage, die Stadt geht unter. Also, aber wir sollen beten, damit es uns gut geht und dass wir in Frieden leben können. Suche der Stadt Bestes, das heißt also, bleib da und sei zufrieden, unterordne dich da, versuch so möglich wie möglich Frieden zu halten. Ihre Dauerhits waren die von den Propheten, jetzt den biblischen Propheten, war die Verflachung, das Seichte, die Medien und so weiter, die Öffentlichkeit. Das war so ihr Lieblingsthema immer. Ein Prophet war immer so ein Pessimist. Wir haben in der Bibel diesen Micha, da kommen alle Propheten bei diesem König und sagen, oh, da will er wissen, soll er im Krieg ziehen oder soll ich nicht in den Krieg ziehen? Und alle sagen, zieh in Krieg, Gott wird dir Sieg geben, zieh in Krieg, Gott wird dir Sieg geben. 300-400 Propheten, sie weisen alle das Gleiche, positives Evangelium. Zieh in Krieg und es wird alles gut werden. Dann der König traut doch nicht dem ganzen Frieden, das sind alles Lügner. Das wusste, er hat irgendwie gespürt, das stimmt was nicht. Und wenn du ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch bist, du spürst, das stimmt was nicht. Können alle das Gleiche weissagen. Auch wenn zwei oder drei Weissagen immer das übereinstimmt. Es ist nicht so. Geh in Krieg. Dann sagt er, gibt es hier keinen Propheten Gottes? Dann sagt er, doch. Aber weißt du, wenn ich den hole, der weissagt mir nie was Gutes. Und jetzt wird dieser Prophet Micha geholt. Das wird der Prophet Micha geholt und unterwegs, der ihn holt, der Bote sagt, hör mal, alle Propheten weissagen das Gleiche und so weiter und du solltest auch nicht widersprechen dem König. Weißt du, das wird bestimmt nicht gut werden oder es geht nicht gut. Und dann kommt er hin und sagt, der König, ja, was sagst du jetzt, mein Prophet? Und dann sagt er, ja, ich okay, sag nur die Wahrheit.
Und ja, ich sah, und zwar der König ist ausgezogen in die Schlacht, und ich sah dann nachher die Herde, die Schafe, Israel, wie Schafe ohne Hirten. Dann sagt der König, siehst du es? Und als er dann ausfällig wird, dann sagt er, es wird genauso gehen, du kommst nicht lebendig vom Schlachtfeld zurück. Ich sah Schafe wie ohne Hirten und dergleichen. Siehst du es? Der hat mir nichts Gutes. Und es kam so raus. Dann hat man den Propheten eingesperrt, aber es ist alles umsonst. Der Prophet steht zu seinem Wort und Gott wacht über sein Wort. Wenn Menschen Gottes geredet haben, Menschen Gottes, nicht Quatschköpfe Gottes, Menschen Gottes, wenn Menschen Gottes geredet haben, dann steht Gott zu seinem Wort und das ist schrecklich. Und wenn die sagen, du kommst nicht mehr von der Schlacht zurück, dann kommst du nicht mehr von der Schlacht zurück. Wenn der Himmel zu ist, dann ist der Himmel zu. Und wenn der Himmel offen ist, ist der Himmel offen. Deshalb ist es, weißt du, mit Gott kann man nicht spielen. So bim bam bam, wie dieser Todd Bentley. So, was ist ein wahrer Prophet? Er hört Gottes Stimme. Ist ein Mann mit ruhiger Stimme, mit Erfahrung und Weisheit, aber mit einem Tiefgang in Gott. Er würde nie was sagen, was nicht mit Gott im Einklang ist. Und wir sehen auch dieser schlechte Prophet Bileam. Wir haben einen schlechten Propheten und einer der ersten wahrscheinlich, ein Seher. Und der wurde fürs Geld eingeladen zum Weissagen. Die Israeliten sollte verfluchen. Und du siehst also, ein Prophet hat schon Macht. Und man wusste sogar, man hat ihn aus dem fernen Osten geholt als Prophet. Der Bileam soll Israel verfluchen, 4. Mose. Ist es drin, Kapitel 24, glaube ich. Und er soll verfluchen. Und dann begegnet der Esel unterwegs und blockiert ihn ab, dann fängt ihn ab und er ist böse auf den Esel, aber Gott redet und dann sagt er, geh jetzt, also du bist schon so auf dem Weg, jetzt geh hin, aber rede nichts anderes als das, was ich dir sage. Und das macht er auch. Und er tut auch, ist ganz ehrlich, also er sagt nichts anderes, als was Gott ihm gesagt hat. Und dann die erste große Weissagung über Jesus bringt Bileam, dieser schlechte Prophet. Ich sehe einen Stern aus Jakob. Über Jesus, diesen wunderbaren Stern. Propheten sind in erster Linie Künder Gottes, die Gottes verkündigen. Was wäre das Volk Gottes Israel damals gewesen, wenn es Propheten nicht gegeben hätte, wenn sie nur das Gesetz gehabt hätten und nicht diese praktische Auslegung. Was Christen fehlt, ist zeitkritisches Denken, zeitkritisches Reden, bibelorientiertes Reden. Wenn du an der Bibel dich orientierst, wirst du immer mit der Zeit gehen, du wirst immer up to date sein. Die Propheten haben Geistesleitung gehabt, überall und immer. Und die waren flexibel, die waren nicht festgelegt. Die meisten Propheten heutzutage, einer schreibt vom anderen ab. Die Bibel sagt, einer stiehlt dem anderen das Wort. Also sind Diebe, nichts anderes. Der eine weissagt und dann haben sie sich festgelegt. Sie sind nicht flexibel. Einer quatscht dem anderen nach. Philippus zum Beispiel, Apostelgeschichte 8, der hörte, was Gott sagt. Und dann fragte, verstehst du auch diesen Kämmerer, was du liestest? Und dann durch den Heiligen Geist, der war sensibel. Propheten Gottes sind sensibel, sind sensible Menschen, sind nicht böswillige Menschen. Schlagen niemand ins Gesicht wie Todd Bentley, dass er nachher noch einen Prozess hat. Oder Benny Hinn, dass er da $100,000 zahlen muss, Strafe für jemanden, wo er umgeworfen hat und eine Frau sich fast den Kopf aufgeplatzt hat und fast gelähmt für den Rest ihres Lebens war. Also wenn Gott jemand umschmeißt, muss er auch dafür bezahlen. Und gucken, also und da gab es einen Prozess. Weißt du, es wird so viel Schindluder getrieben im Namen Gottes. Könnt ihr im Internet nachgucken, selber, wenn es nicht glaubt, Benny Hinn in Basel, dann hat er den Hausmeister angewiesen, der Hausmeister hat ausgepackt, nachdem der weg war, ausgepackt und was mit den ganzen Gebetsbriefzettel gewesen, die ganzen Umschläge, Geld, die Leute sollen Geld reinlegen und so weiter. Das war alles nachher, nach der Veranstaltung, alles im Müll draußen und das Geld aus der Tasche oder aus den Umschlägen raus. Und dann hat er ausgepackt, der Hausmeister selber, nach der Veranstaltung. Wenn er bestimmtes Zeichen gibt, mit den Händen vibriert, dann soll er die Lüftung einschalten, dass die Leute an den Händen spüren, als wenn es kribbeln würde, also sehr viel Luft durch. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes deklariert. Leute, das brauchen die Propheten Gottes alles gar nicht. Weißt du, die Propheten Gottes, die gießen so Wasser auf die Steine und auf das Holz und so weiter, damit ja niemand sagen kann, das hätte sich von selbst entzündet. Die brauchen keine Nachhilfe dem lieben Gott. Und die müssen auch nicht anpusten. Ich sage es euch, Leute, weil es so viel Schindluder im Namen Gottes in der Christenheit, der charismatischen Christenheit getrieben wird. Ich bin Charismatiker, ich glaube an den Heiligen Geist und ich liebe den Heiligen Geist. Und ich möchte nichts anderes haben als den Heiligen Geist, aber ich mache nicht mit den ganzen Dreck, was passiert in der charismatischen Szene, pfingstlichen Szene. So, wo sind die ganzen Propheten, die das sagen? Und ist es auch interessant, ich war der Einzige, der in Idea was geschrieben hat über Bentley. Wo sind jetzt, was machen die jetzt mit den ganzen Büchern und Artikeln und alles, was so publiziert worden ist? Und wie viel Schaden bleibt hier zurück? Seelen, kaputte Seelen bleiben zurück. Verstehst du? Keiner fragt nach. Wir beten für irgendjemanden nachher, aber das bringt nichts. Das muss aufgearbeitet werden. Die Sünde muss aufgearbeitet werden, muss die Wahrheit gesagt werden. Leute, trennt euch, sagt ab. So wie du von Zauberei loswerden musst, musst du von diesen Geistern auch losgesagt werden. Du musst von einem Benehin-Geist dich loslösen. Du musst dich von einem Todd-Bentley-Geist loslösen. Du musst durchaus von diesem Ted Hutchard-Geist dich loslösen. Du musst dich loslösen und ich sage mich los. So wie du von der esoterischen Dämonie lossagst, so musst du von diesen Geistern lossagen. Und die Bücher dann womöglich auch noch in den Müll schmeißen und nicht anderen zum Lesen geben und weiter verschenken, damit sie weiter verführt werden. Und irgendein Doofer kommt drüber und dann sagt, oh, guck mal, das ist eine neue Offenbarung. Wir müssen in unseren Häusern auch aufräumen mit diesen dreckigen, charismatischen Büchern. In aller Liebe. Gott möge uns segnen. Weißt du, die Leute lassen sich nichts mehr sagen vom Geist Gottes und deshalb diese große Verwilderung im Volk Gottes. Gott reinigt sein Volk. Weißt du, und am Schluss, wenn du ganz ehrlich bist, wird dir nur die Bibel übrig bleiben. Und nur der Heilige Geist und der Bruder links und die Schwester rechts. Weil du siehst, weißt du, wenn wir mit Gott gehen, wir kommen in eine gewisse geistliche Einsamkeit. In Abhängigkeit vom Herrn. Du hörst den Herrn, fragst den Herrn, schaust nicht mehr auf den Menschen. Gott bereinigt selbst die Sachen. Heute ist das Wort Gottes sehr teuer geworden. Echtes Wort Gottes. Klares Wort Gottes. Nicht irgendwie ein nachgesprochenes Wort, sondern das inspirierte Wort Gottes ist teuer geworden. Menschen, die kriegen es fast gar nicht. Es ist sehr selten, dass du die Wahrheiten hörst. Johannes Kapitel 16, Vers 12. Ich habe euch noch so viel zu sagen, hat Christus gesagt. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, der euch in alle Wahrheit leitet, der wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Das ist prophetischer Geist. Der Heilige Geist, er wird das, was zukünftig ist, verkündigen. Wie wird man ein wahrer Prophet? Und ich denke, dass wir eine prophetische Sendung haben, jeder einzelne von uns. Deshalb, weil es so viel Verkehrtes ist, traut man sich gar nicht mehr das Echte. Weißt du, Liebe. Weißt du, du traust nicht mehr über die Liebe zu reden, weil die meisten gleich Sex verstehen. Oder Frieden, Peace und so weiter verstehen so ganz was anderes. Oder Kraft verstehen die Esoteriker gleich Energie. Und verstehen total was anders oder viele andere Sachen. Und deshalb auch hier Prophetie. Ich verstehe Prophetie und das ist für mich biblisch, das war original und ist alles andere nur Kopie. Alles, was nachgeäfft wird ist und so weiter. Jeder von uns sollte eine persönliche Berufung haben und vom Heiligen Geist inspiriert sein und Gott vertrauen in allen Dingen. Der Prophet Gottes muss von Gott selbst ausgebildet sein. Durch tiefe Krisen gegangen sein, in der Einsamkeit wie Elia am Bach Krit bei der Witwe, von Gott belehrt sein, nicht in irgendeine Schule, Prophetenschule. Weißt du, wie weiß sage ich, ich habe schon Seminare gehört, dass angekündigt worden sind, wie rede ich in Sprachen, wie lerne ich in Zungen beten. In meiner Bibel heißt es, unter Geist Gottes gab auszusprechen. Und da musst du nicht irgendwie nachbauen. Und deshalb, wenn du so auch im charismatischen Lager Leute anguckst, die Geistestaufe empfangen haben, die haben oft nur nachgeschwätzt irgendjemand was. Das kommt nicht aus dem Herzen heraus. Das ist kein Durchbruch. Das muss wie eine Explosion aus einem rauskommen, wie der Geist gab auszusprechen. So, ein Prophet Gottes muss also von Gott selbst belehrt sein. Zuerst musste von allen Menschen befreit werden. Alle Menschengefälligkeit und nicht sich noch tätowieren und Piercing voll peppen, damit man auffällt und so weiter. Nein, Ein Prophet Gottes geht in die Wüste, Johannes der Täufer, und sagt, egal wer mir nachfolgt, auch wenn ich Hunden und Katzen predige, aber ich predige hier am Jordan. Er ist befreit von jeder Tradition, von Kulten und Riten. Und er redet ohne Mittler. Und weißt du, dann brauchst du nicht 17 Männer, führende Männer im Reich Gottes, die dich ordinieren. Wenn Gott dich auserwählt hat, brauchst du keine Ordination. Du bist von Gott ordiniert. Und das ist so wichtig, dass man von Gott ordiniert ist und nicht von Menschen. Wenn Menschen da ihren Segen abgeben, dann bist du unter dem Joch des Menschen. Du musst immer das tun, was dir der Mann gesagt hat. Von Gott ordiniert, von Gott bestimmt, von Gott erwählt. Alles andere ist nur Etikettenschwindel. Der Prophet Gottes hat eine große Liebe zu seinem Gott, eifert für Gott, liebt den Herrn, meidet die Sünde, ganz arg wichtig. Der wahre Prophet steht unter dem Schutz Gottes. Das ist also, wo nichts zu befürchten hat. Jesaja 41, 9 bis 13. Du stehst in meinem Dienst, hat der Herr gesagt. Ich habe dich erwählt. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Der wahre Prophet steht unter dem Schutz Gottes, braucht keine Armee, braucht keine Organisation. Alle, die gegen dich wüten, werden in Schimpf und Schande dastehen. Alle, die dir dein Lebensrecht streitig machen, werden zugrunde gehen. Du wirst dich nach ihnen umsehen, aber sie nicht mehr finden. Alle deine Feinde werde ich zunichte machen. Das kann Todd Bentley nicht sagen. Das kann Paul Jane nicht sagen. Das kann Ted Hedgard nicht sagen. Sie sind alle jämmerlich zu Schanden geworden. Die Welt lacht und spottet ihrer. Und sie haben Schande über das Volk Gottes gebracht. Und das ist das Schlimmste, wenn jemand Schande über das Volk Gottes bringt. David, sein großer Fehler war nicht nur, dass er den Uriah ermordet hat, sondern David, sein großer Fehler war, weil Gott gesagt hat, der soll sich zurückziehen, und er hat Schande über das Volk Gottes gebracht. Und das ist schlimm, wenn man Schande über das Volk Gottes bringt. Nicht nur, wenn man da irgendwann einen kleinen Fehler macht irgendwie. Selbst der Mord wär vielleicht nicht mal so schlimm gewesen, war schon schlimm, was der David den Uriah angetan hat. Und er sagt, schick ihn an die vorderste Front und so weiter. Und dann zieh dich Joab schnell zurück. Das Schlimmste war, man hat Schande über das Volk Gottes gebracht. Und diese Herrschaften haben Schande über das Volk Gottes gebracht. Der Toronto-Segen, wie viel Spaltung. John Wimber, der sich hinter dem Toronto-Segen zuerst mal gestellt hat und so weiter, hat nachher später, als er das alles merkte, was dort passiert, sich distanziert, aber es war zu spät. Wo sind die, die die Wahrheit sagen? Während sie in der Ratsversammlung gestanden, hat Gott gesagt, Jeremia, wüssten sie, sowas zu verkündigen wäre. Ein echter Prophet redet nicht, was er denkt, sondern was Gott denkt. Der redet aus der Ratsversammlung Gottes. Johannes der Täufer lebte das, was er glaubte, auch aus. Er lebte vom wilden Honig, war bekleidet mit einem rauen Mantel, obwohl er alles ganz anders hätte haben können. Johannes der Täufer nahm sich kein Blatt vom Mund, als dann die hohen Priester und die Geistlichen kamen mit ihren Hüten und er sagt, hört mal, ihr Otterngezüchte. Ich muss vorstellen, die Geistlichen damals, die Gesalbten Gottes, und das waren Gesalbte, die hohen Priester waren Gesalbte. Also wenn irgendjemand Gesalbte waren, waren die. Denn sie kamen nicht anders in ihr Amt, als nur durch Salbung. Und dann sagt ihr Otterngezüchte, wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entfliehen? Und dann hat er den Juden ganz klar, keine Schmeichelei. Und gerade Paul Chain und so weiter, gerade diese messianische Bewegung, Segen Israel-Bewegung, weißt du, der Abfall beginnt ganz langsam, aber sicher. Dann hat man irgendwie eingeführt, weißt du, wir bringen die Juden zurück nach Israel. Und dann haben sie einen Vertrag, und hier gehört eine ganze Menge von Leuten, fast die ganzen Israel-Werke mit ein paar Ausnahmen. Juden für Jesus und so weiter, die sind nicht, aber sonst alles andere kannst du in den gleichen Pott reinstecken. Die haben einen Vertrag gemacht, wir werden die Juden nicht missionieren. Wir bringen sie nach Israel, wir unterstützen Israel, segne Israel, diese ganze Bewegung, unterstützt Israel und so weiter, aber missioniert nicht die Juden. Und genau das ist, was der Teufel möchte, dass die Juden sich nicht bekehren. Aber du siehst so ganz fein, segne Israel, die ganze segne Israel-Bewegung ist eine Bewegung des Teufels. eine Bewegung des Teufels, damit die Juden sollen sich nicht bekehren. Der Jude muss sich genauso bekehren wie ich und jemand anders auch. Der Jude braucht Jesus und er kann nur durch Jesus gerettet werden. Und es gibt keinen anderen Heilsweg als Jesus Christus. Von wegen segne Israel. Du siehst also schon die Weichenstellung. Wenn da jemand nicht in Ordnung mit Gott lebt, liegt auch die Weichen schon ganz falsch. Und jetzt Osteen, auf jeden Fall der nur noch Israel gehört auch natürlich, hat auch seine Frau weggeschickt und eine andere geheiratet. Osteen und so weiter und hat eine ganz große Gemeinde in den USA und jetzt fährt er ganz ab mit Israel. Segne Israel gehört in diese Richtung. Leute, am Schluss weißt du gar nicht mehr, wem du glauben, vertrauen sollst. Und das ist gut so, dass du das nicht mehr weißt. Dann kannst du dich ganz ungeniert auf Jesus konzentrieren, auf den Heiligen Geist und auf das Wort Gottes. Und deshalb, wir sollen nicht auf Menschen schauen. Ihr Ottern gezüchtet, hat Johannes gesagt zu denen. Und hat den Leuten ganz klar gesagt, den Soldaten, die rauskamen, den Zöllnern, nimmt nicht mehr, was euch zusteht. Und dann sagte, die Axt ist an den Wurzeln gelegt und sagt nicht, ich habe Abraham als Vater. Oder und so weiter, auch das zählt bei Gott gar nicht. Wie ging es Elia, wie ging es den anderen Propheten in der Bibel? Elia hat kein Blatt vom Mund genommen, auch der Isabel gegenüber. Er hat gesagt, Königin in aller Ehre, aber Hunde werden dein Blut lecken. Als sie den Garten da, den Weinberg von Naboth sich unter den Finger gezogen hat, wahre Propheten sagen die Wahrheit, egal ob König oder Kind, zu jedermann. Sie leben gefährlich, sie werden bedroht, weil sie nicht den Mächtigen nach dem Mund reden. Wahre Propheten prophezeien den gottlosen Gericht und den Sündern Gnade Gottes. Sie machen den Sündern Angst, drohen den Sündern, pass auf. Und sie sagen, was passiert, wenn du umkehrst. Sie predigen Gericht, aber im Gericht auch Gnade. Prophet sein ist nicht leicht. Wahrer Prophet Gottes. Deshalb gibt es so wenig wahre Propheten Gottes, weil es nicht leicht ist, wahrer Prophet zu sein. Sie leben nicht einfach. Alle möchten die Stimme Gottes hören. Aber weitersagen die Stimme Gottes, das kostet was. Das ist unangenehm. Das bringt Probleme und Ärger. Wenn du die Stimme Gottes weiter bist. Und Johannes sagt, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Nicht mehr. Aber das reicht schon. Ist schon so kompliziert. Gott zu hören ist das Schönste. Und Prophet zu sein ist das Schwerste, was es gibt. Darum wollen alle nur die Stimme Gottes hören. Was hat der Herr zu sagen? Was hat er gesagt? Aber das auszuleben. Und deshalb, wo sind die Propheten heute? Die biblischen Propheten. Die echten Propheten. Sie werden bekämpft. In Amos Kapitel 7 war nur ein einfacher Hirte, dieser Mann. Hat keine 700 Worte in seinem Wortschatz. Ganz einfacher Mann, aber ein Prophet Gottes, ein sehr intensiver Prophet. Und Amasja, der Priester, hat ihn sogar bekämpft und versucht, ihn schlecht zu machen. Und zu Amos selbst sagt er, du Seher, geh, flüchte dich ins Land Juda, dort ist dein Brot. Und dort magst du als Prophet weissagen, aber in Bethel darfst du nicht mehr als Prophet reden. Denn das hier ist das Heiligtum des Königs und der Reichstempel. Also hier, geh woanders. Geh zu den Katholiken, geh zu den Protestanten, geh zu den Türken und geh zu den Juden oder geh zu den Amerikanern und geh dort, aber nicht hier. Und was antwortet Amos? Ich bin kein Prophet und auch kein Prophetenschüler, sondern nur ein Viehzüchter, ein Hirte. Und ich ziehe Maulbeerfeigen, aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und zu mir gesagt, geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Also das ist, so sieht Prophet aus. Gott nimmt den Propheten als ein Werkzeug in seiner Hand und er bedient sich seiner. Notwendig ist, dass der Prophet Ja sagt. Wo sind die Propheten, die wirklich Ja zu Gott sagen? Und wo sind die Menschen, die solch eine Vorbereitungszeit durchlaufen wie Elia, Johannes der Täufer, Jesus in der Wüste, durch Beten und Fasten? Jeremia Kapitel 1, Vers 5, als das Wort des Herrn an Jeremia erging. Und Gott sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Sondere dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest, und bestelle dich zum Propheten über alle Völker. Ich habe dich gemacht, und jetzt muss der Mann reifen, wachsen, sich entwickeln. Wo sind die, die nicht nur so schnell wie Kometen hochgekommen sind, sondern die gewachsen sind? Oder wo sind die Propheten wie Jesaja? Der sollte weissagen und reden. Gott sagt, ich berufe dich als Prophet. Und dann sagt, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Jesaja 6, Vers 5. Wehe mir. Also Prophet sein ist keine Spielerei. Wahre Propheten, die sagen, wehe mir. Und wahre Propheten haben keinen Zulauf. Wir haben ja, als wir hier Kate Jenkins hatten, von 5.000 auf 120 reduziert. Ich denke nur an Hesekiel Kapitel 3, Vers 7. So spricht der Herr, das Haus Israel wird dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Also wenn du als einen prophetischen Dienst von Gott bekommst, die Menschen werden dich nicht hören, und bedanke dich, dass sie dich nicht hören. Wenn sie dich hören, stimmt mit dir was nicht. Dann bist du kein echter Prophet Gottes, wenn sie dich hören. Sie werden dich nicht hören. Sie wollen immer das hören, wonach ihnen ihre Ohren jücken. Bevor Gott uns gebraucht, müssen wir zuerst einmal durch eine harte Schule Gottes durch, befreit werden von falschen Göttern, unbefangen sein, klar, sauber, ein Kanal, wo der Geist Gottes durchfließen kann. Heilig sind es, die des Herrn Geräte tragen. Du kannst gar nicht vorsichtig genug sein, wenn du Gott dienst. Wo sind die heiligen Propheten und Menschen, die sich von der Welt absondern, die nicht sich in die Welt mit hineinstellen und sagen, alles nachmachen, was die Welt macht, überall dabei sein, auf jedem Kanal, in jedem Programm. Wenn Gott einen Propheten gebraucht, dann verlangt er alles. Alles. Auch Sexualität. Und es ist erstaunlich, dass gerade mit Sexualität die meisten scheitern. Und das ist verderblich. Warum? Weil das ist die schwache Stelle. Die schwache Stelle. Propheten haben ihre Zeit verstanden, so wie die Söhne Ischers da hier, habe ich euch gesagt. Sie wussten, was Gottes Stunde ist. Sie wussten, wo man sich enthalten muss. Ich denke nur Josef. Josef war ein Traumdeuter, ein Prophet, aber seine Versuchung hat er bestanden, als er der Frau von Potiphar weglief. Und er sagte, ich laufe lieber nackt weg, ich gehe lieber ins Gefängnis, ich werde lieber, ja, leide ich lieber, bevor ich sündige an meinem Herrn. Und es war Sexualität, das wäre doch ganz einfach. Eigentlich hätte die Frau Potiphas Recht auf ihn gehabt, denn er war ein Leibeigener, aber er sagt, nein, also mein Körper gehört mir. Und ich verfüge über meinen Körper selbst. Und du kannst über meine Kraft verfügen, du kannst über meine Zeit verfügen, aber über meinen Körper, über meine Sexualität verfügst du nicht. Brüder, Schwestern, wir müssen Kanäle Gottes sein, und zwar saubere Kanäle. Wo sind die Propheten, die nicht unter dem Kontrollgeist von der Isabel sind? Isabel ist so ein Geist, weltlicher Geist. Weißt, Ahab war ein Waschlappen eigentlich als König. Aber die Isabel hatte das Kommando. Sie war die Königin aus Tyrus. Also sie war die das Sagen hatte. Sie hat die Baalspriester reingeführt. Und wo sind die Leute, die sagen Schluss damit? Propheten haben eine Salbung, eine Sendung. Sie sehen alles mit den Augen Gottes. Ob das der Welt passt oder nicht passt, ob das populär ist oder nicht populär ist. Sie vertreten hohe Standarde, die immer gelten, überall gelten, alle Zeit gelten. Sie haben Gottes Ansicht, und ihnen geht es nicht so sehr, dass sie den Titel Prophet tragen. Amos sagt, ich bin nur ein Viehhirte, Maulbeerbäume züchte ich, also bin kein Prophet. Weißt du, den Titel kann sich jeder zulegen, aber hat er auch die Botschaft? Lebt er das auch aus? Jeder kann Orakeln zitieren, Sprüche machen oder Wahrheiten nachplappern. Aber wo sind Menschen, die Mittler Gottes sind, die zum Volk reden, das, was Gott sagt, dem Volk das geben, was Gott will? Wo sind die Menschen, die ein Sprachrohr Gottes sind. Weißt du, wir haben jetzt gefragt, wo sind die? Du kannst einer sein. Soll es einer sein? Soll es für deine Umgebung sein? Du solltest in deinem Haus Priester und Prophet sein. Dann wird dein Haus gerettet. Wir haben in unserer Freizeit Gedanken gemacht über Noah. Wie konnte Noah seine ganze Familie retten? Er war Priester, er hat vorgelebt, er hat geglaubt. Und die Leute haben gesehen, der Mann ist echt. Auch die Schwiegertöchter. Die sind nicht einfach nur blind mitgelaufen. Nein, sie haben gesehen, der Mann ist in Ordnung. Unser Schwiegervater lebt das aus, was er glaubt. Er ist echt. Und er hat schon so oft Gottes Stimme gehört in kleinen Dingen. Und das hat sich bewahrheitet. Und wenn es dann die Flut sein sollte, das Große und so, das wird auch eintreffen, weil wir trauen ihm zu, dass er wirklich mit Gott Verbindung und mit Gott Kontakt hat. So, die Menschen müssen sehen, dass du mit Gott Kontakt hast. Und dass es eintrifft, was oder schon im Kleinen eingetroffen ist. Jesus war so ein echter Prophet. Er prophezeite und es traf ein, Zerstörung des Tempels, Entstehung der Gemeinde, Ausbreitung des Reiches Gottes. Und die Frage ist, kann Gott durch dich und durch mich wirken? Konnte Gott schon durch dich zum Menschen reden, im kleinen Stil? Musste ich gleich da 150.000 Leute verseuchen? Nein, ich sage das jetzt nur. Aber ja, bevor das passiert, aber das passiert nur, wenn Gott nicht durch uns geredet hat. Dann kopieren wir irgendwo her. Und das Schlimmste dabei ist, ich nehme nur Benny Hinn. Benny Hinn ist zum Grab von Katrin Kuhlmann gegangen, hat sich über das Grab von Katrin Kuhlmann gelegt und sagte, Gott, ich möchte den Geist von Katrin Kuhlmann, diesen Geist aus dem Grab, das erfüllt wird. Verstehst du? Todesgeist. Also da wundert man sich, weißt du, wenn man da auf den Friedhof geht und sich dann die Geister holt. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Todesgeist. Und deshalb fallen die Leute auch wie die Mehlsäcke um. Das ist ein Todesgeist. Und ähnlich ging es Tod Bentley auch. Der war auch auf dem Friedhof, weil Benny Hinn das war, vorgemacht hat, er ist dann auch dort nachgelaufen. Und hat sich die Kraft aus dem Friedhof geholt. Nicht vom Himmel oder dem oberen Söller. Leute, ihr wisst manchmal gar nicht, was für ein Geist unterwegs ist. Deshalb, ich würde mich auch sehr hüten, und ich werde mich auch sehr hüten, dass das Leute, die ich nicht kenne, dass sie mir die Hände auflegen und mich segnen. Denn sonst kriege ich irgendeinen Segen, wo ich gar nicht gebrauchen kann. Es ist genauso wie ein Virus, der wird übertragen, wie SARS. Verstehst du, was kriegst du? Es geht im Flug, heute verbreiten sich die Seuchen so schnell. In kurzer Zeit ist dann, was weiß ich, bis der letzte Winkel vergiftet und verseucht. So schnell. Es kann doch nicht alles verkehrt sein. Kann doch nicht alles falsch sein. 95% oder 99% Wahrheit, 1% Lüge reicht vollkommen aus. Reicht vollkommen aus. Deshalb ist die Wahrheit da drin. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Wo sind die wahren Boten Gottes? Die Gott kennen, die echt sind. Wie erkennt man einen echten Menschen? Wir haben ja die Tage hier gehabt. Du musst mit dem zusammenleben. Du musst zusammenleben mit diesen Menschen. Und man kann sagen, das ist echt oder nicht. Nur einmal gesehen zu haben, sagt dir noch gar nichts. Nur einmal jemand gehört zu haben, reicht es nichts. Mal gut sein, einen guten Eindruck. Aber mit jemandem zusammenleben, ihn zu beobachten. Und zwar zu beobachten in kritischen Stunden und Momenten, nicht in den Segenstunden. Jeder kann lächeln, wenn es alles glücklich ist und alle gut dastehen und alle gesegnet sind und Massen nachlaufen. Wie sieht einer in der Freizeit aus? Wir haben hier diese Pfingst-Europa-Konferenz ausgetragen und meine Frau war so frustriert. Die leitenden Leute, die waren hinterher alle besoffen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen den ganzen Schindluder nicht mehr mit den Pfingstlern. Die waren, und dann haben sie Zotten geredet, also schmutzige Sachen über ihre Männer, Frauen, Ehefrauen, verheiratete Frauen, Pastorenfrauen zum Teil, alle besoffen. Und dass sie manche nicht einmal mehr stehen konnten, das mussten das Auto stehen lassen und mit dem Taxi heimfahren. Leute, weißt du, ich habe nichts gegen ein Gläschen Wein. Aber die Tragödie ist, an ihren Früchten soll sie erkennen, die dann das Maß verlieren und dann ausfällig werden und schmutzig werden. Und dann, weißt du, Alkohol bringt das alles ans Licht, der Heilige Geist bringt die Sachen ans Licht. Und ich sage, ihr werdet entsetzt sein, wenn mal die Vorhänge alle aufgehen, wenn eines Tages Christus kommt und die ganzen Masken fallen, und die Masken werden fallen. Gott sagt, in der Endzeit wird sich das Echte und das Falsche sich trennen und wird herauskommen, und es trennt sich mehr und mehr und kristallisiert sich mehr und mehr. Und es dreht ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Du musst es trennen. Und deshalb ist auch der Grund, warum wir aus sämtlichen Organisationen rausgetreten sind. Wir wollen uns nicht beschmutzen und besudeln. Und wir wollen nicht mit Menschen zu tun haben, die keinen Glauben haben. Wir sollen nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen, die nur auf Materialismus ausgesehen sind oder Organisationen. Ich liebe Gotteskinder und ich arbeite mit allen Gotteskindern zusammen, die Gott lieben. Aber ich möchte mit Leuten, die Gott ablehnen und Gott ablehnt, möchte nichts zu tun haben. In aller Liebe, können auch so nett sein. Die können ihre Straße gehen, nicht in meine Straße. Und ich möchte mein Ziel erreichen und ich möchte mein Weg nicht verbauen mit Leuten, die nicht fähig sind. Und wenn du dann nachher anguckst und schaut ihr Ende an. Wenn du das Ende anschaust, ich komme zum Schluss, weil ich auch Ende machen will. Da ist eine Zeit lang ging ein Buch durch die Welt, war sehr gut, Preis für göttliche Vollmacht von A. Allen, ein amerikanischer Evangelist. Da schreibt, Lardon schreibt da ganz groß in seinem Buch da, Generäle Gottes über Allen und so weiter. Und es ist interessant, welche Leute er verherrlicht auch. Und Gott hat ihm gesagt, also 13 Dinge, oder ja, 13 Dinge glaube ich waren es, was der Preis für göttliche Vollmacht ist. Und 12 hat er gezeigt, was oder hat er geoutet, oder was Gott ihm gesagt hat, was Gott von ihm erwartet, dass er vollmächtig wirkt. Und er hat wirklich vollmächtig gewirkt, er hat auf die Leute Hände aufgelegt, Leute sind geheilt worden. Er war ein Heilungsevangelist in den 50er Jahren. So, das war, und eine Sache, die er nicht publik hat, und jeder möchte natürlich wissen, was war Punkt 13, oder dieser Punkt, was er für sich verheimlicht hat. Und wisst ihr was, es kommt raus, es kommt früher oder später alles raus. Also es ist nichts, was verborgen ist, was nicht offenbar werden würde, steht in der Bibel einmal, es kommt alles raus. Man hat ihn tot erschossen gefunden in einem homosexuellen Bordell. Das war Punkt 13 wahrscheinlich. Er sucht einen Diener Gottes im homosexuellen Bordell und dann dort noch erschossen. Nicht zufällig. So. Ja, das Buch brauchst du nicht lesen und begehst keine Sünde, wenn du es nicht gelesen hast. Also wenn es auch noch so gut ist und noch so fromm klingt, weißt du, Preis für göttliche Vollmacht oder und was weiß ich. Weißt du, es geht, schauet ihr Ende an. Wie endet ein Mensch? Und deshalb selig sterben. Das ist das Schönste, was es gibt. Weißt du, das Ziel erreichen, wie Paulus sagt, ich habe bin den Lauf gelaufen, habe Glauben gehalten und mir ist die Krone des Lebens beigelegt. Bin nicht schwach geworden, habe es nicht aufgegeben, habe nicht resigniert, habe nicht mich versündigt und so weiter. Und gerade bis ans Ende, schaue die Ende an. Wer aushält bis ans Ende, der wird selig werden. Deshalb, wo sind die Propheten heute? Wo sind die Diener Gottes heute? Das ist diese große Frage. Ich möchte einer sein. Und Gott möge mir helfen. Und ich möchte alles dran setzen. Das ist also mein Gebetsanliegen. Und was wir sind, sind wir allein aus Gnaden. Niemand darf sich und kann sich rühmen. Es ist alles Gnadenwerk Gottes. Aber weißt du, manchmal kann man auch die Gnade verscherzen und die Gnade ablehnen und die Gnade verspielen. Wenn man mit der Sünde spielt und sich nichts sagen lässt vom Geist Gottes, gibt Gott einfach einen dahin. So dieser Abfall kommt nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess der Verstockung. So, wir werden jetzt noch ein Lied singen und dann beten wir und hoffen wir, dass wir nicht solche Versagerpropheten sind. Gott möge uns helfen. Nein, wir wollen wahrhaftig sein. Und wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist auch ganz wichtig, dass wir da drin uns bewegen. So, wir singen einen Chorus, nehmen unser Opfer auf und dann, ja, wir beten und preisen Gott.